Bevor wir in die neue Folge starten, noch ein Hinweis. In diesem Jahr findet zum dritten Mal der Amazon Sustainability Accelerator statt. Was passiert da? Im Rahmen von diesem Programm gibt Amazon Starthilfe an Startups, die sich vor allem für Nachhaltigkeit einsetzen. Das heißt, gesucht werden vor allem junge Unternehmen, die gerade dabei sind, nachhaltigere Produkte und Lösungen auf den Markt zu bringen. Wenn das für euch gilt, dann schaut euch das Programm mal genauer an. Das Ganze lohnt sich, denn den Teilnehmern winken jede Menge geldwerte Vorteile und vor allem auch hilfreiche Coachings. Beides kann man gut gebrauchen als junges Startup. Und den Link zur Ausschreibung, den packen wir direkt in die Shownotes. Das Team vom Amazon Sustainability Accelerator freut sich auf euch. In der heutigen Folge UnternehmerInnen der Zukunft geht es um ein Thema, wo ich mich wirklich lange drauf gefreut habe, weil ich weiß, dass es ein schwieriger Markt ist. Und ich weiß aber auch, dass unser Gast Michael Grinz von der Bienenapotheke in der Branche so ein bisschen das Enfant terrible ist. Und die Story hat er uns heute erzählt, wie er als jemand, der eigentlich aus einem Heilberuf kommt, extrem neugierig, extrem mutig, neue Kanäle und neue Chancen ausprobiert. Die ganze Geschichte von der Bienenapotheke heute bei uns im Podcast mit Michael Grinz.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Ich bin angetreten 2002 als Online-Apotheker mit der Idee, dass ich sage, ich möchte online mir so viel Umsatz holen, wie mir unter Umständen weggenommen wird von anderen Online-Apotheken aus den Niederlanden, woher auch immer. Das Ziel habe ich weit übererfüllt.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Unseren heutigen Gast bei UnternehmerInnen der Zukunft kenne ich schon länger, aber bisher nur aus der Distanz. Und kennengelernt habe ich ihn, als ich vor ungefähr anderthalb Jahren auf Einladung einer größeren deutschen FMCG-Kosmetikmarke bei einem Wochenende dabei war, wo diese Marke verschiedene Apotheker und Apothekerinnen eingeladen hat. Und meine Rolle war, einen Vortrag darüber zu halten, wo sich Amazon so im Bereich Apotheke und apothekenpflichtige Produkte so hin entwickelt und was sich da insgesamt im E-Commerce tut. Und ich dachte, ich fahre dahin und halte einen so hoffentlich fundierten, aber auch inspirierenden Vortrag. Und dann, was mir entgegenschallte, war ein Sturm der Empörung und der Aufregung und der schlechten Laune. Das muss man tatsächlich so sagen, weil viele dieser Apotheker alles das, was sich da so im Bereich Amazon und E-Commerce tut, nicht so richtig gerne gesehen haben und das alles sehr verteufelt haben. Und ein Name fiel dabei immer wieder, den ich nämlich, als ich mir den Markt so angeguckt habe, eigentlich als ein Best Practice hochhalten wollte. Das wollten die anderen Gäste aber nicht immer so sehen. Und dieser Name war die sogenannte Bienenapotheke. Und der Mann dahinter ist Michael Grinz. Und Michael ist heute unser Gast bei UnternehmerInnen der Zukunft. Moin Michael.
Servus aus München.
Also, du bist Apotheker, so richtig mit allem, was dazugehört, hast auch stationäre Apotheken, wenn ich es richtig recherchiert habe, bist aber dann in deiner Branche sicherlich einer der sehr digital umtriebigen Apotheker. Kann man das insgesamt so sagen?
Nehme ich gerne so an. Ich bin seit 96 bereits Apotheker, habe mich selbstständig gemacht, eben direkt nach der Uni. Und habe dann 2002 schon begonnen mit dem Online-Versand, weil es eben damals zwar noch nicht möglich war, Apothekenpflichtiges zu verschicken, aber unsere sogenannte Freiwahl, Kosmetik, Nahrungsergänzung eben schon. Und seit 2004 dürfen wir in der Apotheke ja auch OTC-Versand betreiben. Das habe ich dann auch direkt begonnen. Ja, und deswegen ganz am Anfang mit Dingen mich noch beschäftigen müssen, die aus heutiger Sicht unvorstellbar sind. Ich habe mit meiner ersten Digitalkamera die Produktbilder noch selbst fotografiert und ausgeschnitten und beschrieben. Also wir haben ganz am Anfang gleich dort mitgespielt.
Okay, Du hast jetzt ja eben schon so ein bisschen gesagt, es gibt Freiware, es gibt OTC-Produkte für die, die da jetzt nicht ganz so tief drin sind, weil es ja doch wichtig ist, so um auch euer Geschäftsmodell und den Markt zu verstehen. Erklär doch vielleicht einmal so die unterschiedlichen Produktkategorien und was die dann auch so an Möglichkeiten oder Restriktionen mit sich bringen im Handel.
Okay, also wenn man eine typische Apotheke betritt, dann kann man ja bestimmte Dinge in die Hand nehmen und greifen. Das ist die Freiwahl, das ist Kosmetik, Nahrungsergänzung, Dinge, die eben nicht der Apothekenpflicht unterliegen, aber in vielen Fällen eben vom Hersteller bewusst nur über die Apotheke vertrieben werden. Deswegen sind sie apothekenexklusiv. Kosmetikfirmen hast du gerade schon benannt, die typischen Apotheken, Kosmetikfirmen und dann eben auch Nahrungsergänzungsmittel von verschiedenen Herstellern, die apothekenexklusiv sind. Dann gibt's ja den Schalter in der Apotheke, den HV-Tisch, den Handverkaufstisch und da hinten gibt's die sogenannte Sichtwahl oder OTC, Over-the-Counter, das sind die Produkte, die eben nur über den Tisch das gereicht werden dürfen und die eben vom Apotheker beraten werden müssen, wenn sie eben vom Kunden gekauft werden. Darüber hinaus gibt es dann noch das verschreibungspflichtige und sogar das Betäubungsmittel. Verschreibungspflichtig ist es in Deutschland auch zulässig im Versand, aber eben nicht auf Marktplätzen vorgesehen. Spannend wird es, was dann noch alles mit dem E-Rezept jetzt auf uns zukommt, aber das ist jetzt eher nicht das Thema für Amazon und den Podcast hier.
Ja, zumindest noch nicht, aber dann haben wir es zumindest einmal eingeordnet. Du bist Apotheker in München. Ich habe dann ja irgendwann mal gelernt, ein Apotheker ist in seinem Unternehmertum ja ein Stück weit reglementiert, weil ich ja gar nicht einfach so, wie ich lustig bin, unendlich viele Apotheken aufmachen darf, selbst wenn es vielleicht möglich wäre. Auch da gibt es ja Restriktionen.
Ich darf als Apotheker neben meiner Hauptapotheke, die ich persönlich verantworte, noch drei Filialen betreiben. Die müssen im gleichen Stadt- oder Landkreis sein oder in einem angrenzenden Stadt- oder Landkreis. Das beschränkt einen auch lokal sehr stark. Und aus dieser Not und Enge heraus haben wir, das heißt, meine damalige OHG-Partnerin, mit der ich das Bienenkonzept gegründet habe 1996, die Angie Meyer und ich, wir haben zusammen dann ein Franchise-System aufgesetzt, das Franchise-System Bienenapotheken, das in der Spitze dann immerhin 30 Apotheken über München verteilt hatte. Das war 2015, war so unser Höhepunkt. Dann musste die Entscheidung gefällt werden, inwieweit wir alle zusammen die Digitalisierung vorantreiben wollen und eben vor allem das Online-Geschäft. Und da gab es dann unterschiedliche Vorstellungen. Deswegen wurde das damals dann etwas auseinander dividiert. Und deswegen gibt es jetzt nicht mehr so viele Bienenapotheken. Aber wir sind nach wie vor in der Stadt regelmäßig verteilt.
Okay. Wie viele Apotheken hast du heute noch, die du selber, also du hast dann die Stammapotheke und drei weitere?
Ich habe die Stammapotheke und drei Filialen, genau.
Okay, okay. Damit kann man ja wahrscheinlich schon, um mal so dem Klischee des Apothekers so ein bisschen gerecht zu werden, kann man, glaube ich, schon sehr gutes Geld mit verdienen. Aber um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil du ja nun online sehr aktiv bist und wir wollen das genauer verstehen, wie du da aktiv bist, wie viel von deinem unternehmerischen Geschäft machen denn diese vier stationären Apotheken aus und wie viel macht euer Online-Geschäft?
Also es ist schon mal schwierig, die ganz klare Trennung hier zu machen. Wo endet stationär, wo beginnt online? Weil ja es ein fließender Übergang ist, weil ja durchaus auch der Kunde in der klassischen Apotheke telefonisch oder gar per Fax bestellt, ist es dann schon online oder ist es offline? Und wir haben ja hier, kommen wir vielleicht dann noch dazu, mit verschiedenen Dienstleistern auch sehr lokale Themen, mit Click and Collect, mit Local Delivery. Und ich bin angetreten 2002 als Online-Apotheker mit der Idee, dass ich sage, ich möchte online mir so viel Umsatz holen, wie mir unter Umständen weggenommen wird von anderen Online-Apotheken aus den Niederlanden, woher auch immer. Das Ziel habe ich weit übererfüllt. Das heißt, ich mache sicherlich jetzt im Moment weniger als 10% noch in den öffentlichen Apotheken und den Rest mache ich online.
Okay, Wahnsinn. Dann das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann ist die örtliche Apotheke ja fast nur noch der Steigbügelhalter dafür, dass du bestimmte Produkte online überhaupt verkaufen darfst, weil du eben die Apotheke trotzdem brauchst und sonst online gewisse Produkte gar nicht anbieten dürftest.
Gut, ich meine, Apotheker gehen ja heute auf die Straße und protestieren und versuchen deutlich zu machen, dass es ihnen nicht gut geht. Das kann ich nur unterstützen. Die Deutsche Apotheke wird seitdem ich selbstständig bin und auch zuvor schon immer weiter kaputt gespart. Und es gibt sehr viele Apotheker, die gar nicht mehr in das Klischee passen, dass der Apotheker nur beim Golfspielen ist. Sehr viele Apotheken haben große wirtschaftliche Probleme. Davor wollte ich mich eben schützen und habe gesagt, ich muss alle Optionen nutzen, die sich mir zur Verfügung stellen und um mich breit aufzustellen. Ja.
Und dass es vielen Apotheken heute so schlecht geht, liegt das daran, dass mittlerweile viele jetzt große, reine Online-Apotheken, wie du schon gesagt hast, so aus dem Ausland kommen? Oder was ist aus deiner Sicht dafür maßgeblich, dass der Apotheker es heute schwer hat?
Also diese Zahl, wie viel der Online-Umsatz der öffentlichen Apotheke wegnimmt, da verweise ich auf den Podcast, den du mit dem Kollegen von Apodiscounter geführt hast. Der hat das schon sehr schön ausgeführt, dass es eben nur ein ganz kleiner Bruchteil ist, der dort weggenommen wird. Es ist eher so, dass die Umsätze in den Apotheken, die mögen ja sogar noch steigen, aber es bleibt einfach immer weniger hängen, weil es ja nachweisbar ist, dass wir seit über 15 Jahren keinerlei Anpassung unserer Vergütung für das klassische Apothekengeschäft bekommen haben und natürlich dadurch der Preisdruck auf OTC und Freiwahl zugenommen hat. Und auch wenn der Kunde vielleicht nicht bei der Versandapotheke kauft, er vergleicht die Preise unter Umständen und stellt dann eben fest, ja gut, Versand ist günstiger und kommt dann auch mit der Forderung in den Laden und sagt, online ist es günstiger, warum muss ich bei dir so viel bezahlen? Und dann dem Kunden im Einzelfall zu erklären, ist ein Unterschied, ob ich jetzt das von geschultem Personal im Versand irgendwo in den Niederlanden verschicken lasse oder eben von dem Mitarbeiter vor Ort, der die Ausbildung hat, der eben auch die Beratungspflicht hat, ist ja auch so eine ganz merkwürdige Rechtskonstruktion in Deutschland. Der Online-Apotheker muss nur das Beratungsangebot zur Verfügung stellen. Der Apotheker in der öffentlichen Apotheke hat die Beratungspflicht. Das heißt, wenn ich das Tomapyrin in der Apotheke kaufe, muss der Apotheker beraten. Wenn ich es online vorbestelle und in der Versandapotheke abhole, dann nicht. Ja. Und das ist ein ganz extremer Kostenblock natürlich, die qualitativ hochwertige Beratung durch den ja gut geschulten und dementsprechend auch teuren Apothekenmitarbeiter.
Okay, verstanden. Dann lass uns mal genauer auf euer Online-Geschäft gucken. Ja. Wie ging das los? 2002 hast du, glaube ich, gesagt. Über welchen Kanal hast du die ersten Produkte verkauft? War das damals schon Amazon? War das erstmal ein eigener Webshop? Also wie waren so eure ersten Schritte?
Klassisch eigener Webshop, den wir selber aufgesetzt haben, die Inhalte, weil es es noch nicht gab, selber erstellt haben. Bild und Text, Kategorisierung und so weiter. Eben erstmal nur Freiwahl, weil OTC nicht zulässig war. Und da ich einer der Ersten war, war das ganz nett. Wir haben damals schon in die ganze Welt verkauft und eben alles Mögliche ausprobiert. Ich sag mal, ein wesentlicher Antrieb, den ich dort habe, ist, ich will Spaß haben an der Arbeit und es ist einfach faszinierend, welche Dinge es gibt und wie die funktionieren. Und ich wollte das damals eben für mich ausprobieren. Ich hatte damals und im Grunde bis heute einen Standortnachteil. Ich bin in München. In München ist alles teuer. Ladenflächen sind teuer. Mitarbeiter müssen gut bezahlt werden, um sich die Stadt leisten zu können. Und mein Konzept war nie der Preiskampf. Ich war nie auf irgendwelchen Preisfuchs oder billiger oder wo auch immer Seiten, sondern ich habe immer gesagt, ich habe einen Standortnachteil, der aber gleichzeitig auch ein Vorteil ist und das ist eben die Lokalität. Ich bin in München, mein Einzugsgebiet sind sicherlich 2 Millionen Menschen in Deutschland mit hoher Kaufkraft, die möchte ich als Apotheke vor Ort versorgen. Das war mein Ansatz, das wollte ich damals dann auch mit den Kollegen im Franchise-Konzept zu umsetzen, dass wir eben sagen, wir haben die eine Online-Apotheke und zur nächsten Apotheke sind es nur ein paar Kilometer. Das war die ursprüngliche Idee. So haben wir dann auch verschiedene Shop-Systeme aufgesetzt. Da war ich durchaus auch Dienstleister für andere Apotheken, damit die auch einen Shop betreiben konnten mit verschiedenen Techniken und Systemen. Das war im Grunde so nebenher, neben Filialisierung und Aufbau des ganzen Systems, Franchise-System, lief das bis 2015 im Grunde so vor sich hin. Und zwar immer nett nebenher, war nie ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, sondern war nice to have. Und 2015 habe ich dann gelesen, dass in irgendeinem Branchen-Newsletter, dass Amazon angeblich in Deutschland Prime Now starten möchte. Und ich hatte damals noch meine Apotheke in der Parkstadt Schwabing, die ist im Nachbarhaus von Amazon Deutschland. Und dann habe ich eben auf ganz kurzem Dienstweg den Kontakt hergestellt und hatte innerhalb von 8 Stunden einen vertraulichen Gesprächstermin dort mit den Zuständigen, habe erstmal ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben und dann sind wir in die Planung gegangen von Prime Now. Ich bin dann aus dem Termin mit meiner Tochter zusammen rausgegangen mit der Aussage, es wird sicherlich noch ein Jahr dauern, bis das startet. Und dann haben wir gesagt, im Auto sitzen, ja, dann lass uns doch wenigstens mal einen Amazon-Händler-Account anlegen, um zu schauen, wie das funktioniert. Und so bin ich im Grunde von hinten her zum Amazon-Händler geworden, weil ich gedacht habe, das sind ganz viele Kollegen, die das schon ganz gut machen und da habe ich eh keine Chance, aber mal schauen, wie es funktioniert. Und daraus ist dann kurioserweise ein Geschäftsmodell geworden, das für mich sehr groß und sehr spannend ist und das nach wie vor sehr viel Freude macht. Ja. Okay. Mein Shop nebenher, den gibt's weiterhin. Das heißt, ich habe einen Shopify-Shop, respektive 3 Shopify-Shops mit verschiedenen Zielrichtungen, mit denen wir auch mittlerweile sehr ordentliche Umsätze machen und bin auch an eigenen anderen Marktplätzen aktiv. Allerdings ist Amazon für mich das Medium, das ich am besten beherrsche und wo es mir auch am leichtesten fällt.
Okay, sag vielleicht mal, auf welchen anderen Marktplätzen du noch aktiv bist?
Also über unseren Shopify-Shop sind wir aktiv auf eBay indirekt. Wir haben experimentiert, ich kann mittlerweile mehr oder weniger in der Vergangenheit sprechen, mit Tikof und Alibaba, also auch Richtung China. Wir sind momentan noch aktiv in Österreich in Shopping.at, das ist der Shop der österreichischen Post. Wir haben Kontakte zu C-Discount in Frankreich und sind dann lokal in einigen Marktplätzen aktiv. Das heißt, ich bin lokaler Partner sowohl von Shop Apotheke und bin dort Partner des Shop Apotheke Now Konzepts für München. Ich bin auch Partner von Doc Morris und bin hier in München auch Partner für die Fast Delivery. Wir haben, es gab ja einige Konzepte mit Ultra Fast Delivery in München, die alle sehr ambitioniert waren und zu einer Zeit gestartet wurden, als noch Geld im Markt war und die ja jetzt alle mehr oder weniger wieder inaktiv sind, bereits insolvent oder zumindest nicht mehr besonders aktiv.
Ja, das wollte ich gerade fragen, weil ich schon mich erinnere, dass es so ein bisschen diesen Trend gab, so das Gorillas für Apotheken. Also ich weiß, in Hamburg gibt es zum Beispiel Made, die, glaube ich, vor allem aus einer Apotheke in der Sternschanze liefern. Habe ich auch schon mal hier und da was bestellt, wenn ich irgendwie dachte, ich brauche es heute nochmal. Das scheint ja auch auf den ersten Blick erstmal Sinn zu machen, weil Apothekenprodukte ist ja nichts, was ich jetzt heute mal kaufe, weil ich es irgendwie in 2 Wochen brauche, sondern meistens ist es ja so, mir geht's jetzt schlecht, ich will jetzt das Aspirin-Komplex oder das Tumapyrin oder was auch immer haben. Also Geschwindigkeit ist ja schon irgendwie essentiell und wichtig bei euren Produkten.
Ja und nein. Ich habe jetzt Schmerzen, also brauche ich das heute noch? Nein, ich brauche es nicht innerhalb von 15 Minuten. Also der Case 15 Minuten ist für unsere Produkte aus meiner Sicht die absolute Ausnahme. Und dann ist es ja so, dass es eben, wenn ich wirklich Zahnschmerzen habe und jetzt dringend das benötige, muss ich ja nur einmal auf die Straße raus, 100 Meter in irgendeine Richtung laufen, dann habe ich in München immer noch eine Apotheke, die mir jetzt irgendein Schmerzmittel geben kann. Das heißt, das typische Apothekensortiment ist ja in der Apotheke vor Ort und damit kann ich auch die dringend benötigten Dinge erledigen. Gleichzeitig war es aber das Problem oder ist es immer noch das Problem bei diesen Plattformen, dass die ja mit der irrsinnigen Fülle von Produktdaten der Apotheke nicht zurechtkommen. Das heißt, wir haben bei Amazon 50.000 Artikel im Angebot. Das sprengt ja sämtliche Lieferdienst-Apps. Ich meine, wir sind ja auch, ich war ja auch Initiator und erster Partner und bin erster Partner von Volt in München, okay. Wo wir auch mit dem Produktsortiment sehr beschränkt sind, weil deren Katalog ganz einfach ja auf die Pizza ausgerichtet ist, auf den Pizzaservice mit 10 Sorten Pizza und 20 Sorten Nudeln. Oder von mir aus auch, ich meine, die starten jetzt auch wieder mit Volt und mit Dark Store wollen sie ja wieder starten, habe ich gelesen die Woche. Dann gibt es vielleicht ein paar tausend Artikel im Sortiment, die ich eben in dem Dark Store haben kann, aber nicht die Sortimente, die wir in der Apotheke haben.
Okay.
Und das ist ja auch bei Lieferando das Thema, mit denen sind wir auch im Gespräch. Und auch hier kann eine Zusammenarbeit noch stattfinden. Was für mich jetzt im Moment vor allem spannendes lokales System ist, ist Knusper. Das ist ja ein Service, der ursprünglich aus Prag kommt und dann über Wien und Budapest erstmal in München sich niedergelassen hat. Mittlerweile auch in Frankfurt und jetzt starten sie gerade in Berlin. Die haben ja auch Bringmeister gekauft. Die haben aus meiner Sicht das beste Konzept für Apotheke. Das heißt, die liefern aus einem Lager und liefern dort eben, wenn der Kunde das möchte, im 2-Stunden-Takt. Und die haben die Logistik ganz gut im Griff. Das heißt, die schaffen es auch gegen kleinen Aufpreis oder als Premium-Kunde bekommt man sogar, kann man das Lieferfenster auf eine Viertelstunde eingrenzen. Und da bin ich auch Kunde und wir stellen fest, das funktioniert tatsächlich, ja.
Okay.
Also das ist auch ein spannender Marktplatz, an dem wir aktiv sind. Und ansonsten bin ich für vieles offen. Wir schauen uns vieles an und müssen für uns eben dann auch entscheiden, welchen Marktplatz können wir technisch am intelligentesten, am einfachsten anbinden und wo rentiert sich's auch für uns.
Ja, und ihr liefert dann immer aus einer eurer Apotheken? Also sowohl für das, was dann Knusper, Volt oder Lieferando von euch liefern, als auch euer Amazon-Geschäft und andere Marktplätze? Oder habt ihr dafür mittlerweile ein eigenes Lager?
Da bräuchte ich jetzt eine halbe Stunde, um dir das alles zu erklären. Es gibt verschiedenste Konzepte. Die einfache Regel ist, alles, was apothekenpflichtig ist, muss aus der Apotheke oder aus einem ordentlich angezeigten Versandlager geliefert werden. Davon betreibe ich zwei, ein relativ großes mit 800 Quadratmetern, wo ich eben relativ viel abbilden kann. Also für mich als Apotheke ist 800 Quadratmeter relativ groß. Ansonsten bin ich aktiv in drei meiner Apotheken, auch im Versand tätig. Das heißt, die eine Apotheke macht im Einfachen gesagt Deutschland und Eiliges. Die zweite Apotheke macht Österreich und die dritte Apotheke macht den Rest der Welt. Ja, so ist da die Verteilung.
Okay, verstanden. Also ihr macht im besten Sinne Multichannel, wenn ich das so höre, welche Kanäle ihr bespielt. Und wahrscheinlich ist es schon fair zu sagen, dass Amazon einfach qua Größe und Dominanz im Markt auch für euch der relevanteste und wirtschaftlich jetzt bedeutendste Kanal ist.
Das ist sicher richtig.
Ja. Jetzt, ich finde das ja interessant. Wir haben bei uns bei Frontrow auch einige Kunden, die OTC-Produkte herstellen. Teilweise auch rezeptpflichtige Produkte, aber die können wir für den Moment mal außen vor lassen, sondern OTC-Produkte. Also irgendwas wie Aspirin oder Wegmedinite oder so typische Produkte. Ja. Und diese Marken investieren schon relevant viel Geld in hochwertige Content-Erstellung, in Advertising und das, obwohl sie selber ja ihre Produkte nicht verkaufen dürfen,
ja,
auf Amazon, weil das eben nur Apotheken oder Apotheker verkaufen dürfen. Das heißt, die investieren dann sehr viel dafür, dass am Ende du dich dann an diese Listings dranhängst oder andere Apotheker und dann ja aber hoffen musst, dass du die Buybox gewinnst. Geht das dann vor allem bei euch über den Preis oder welche Hebel hast du denn, um dich an diese Listings dran zu hängen und dann die Aspirin-Komplex-Bestellung auch zu bekommen? Und wie aktiv managt ihr das bei 50.000 Produkten, die du gesagt hast, die ihr auf Amazon gelistet habt?
Also der Hersteller hat ja den Fokus, sein Produkt zu verkaufen. Und wer von den Apothekern die Buybox bekommt, ist dem Hersteller vielleicht gar nicht so wichtig. Weil wer jetzt das Aspirin-Komplex verkauft, ist ja vielleicht gar nicht so relevant.
Nee, genau. Es ist ja nur wichtig, dass es dann das Aspirin-Komplex ist und nicht das Wettbewerbsprodukt.
Wobei das bleibt beim Aspirin natürlich so ist, dass da kaum jemand ein Wettbewerbsprodukt nehmen wird, nur weil das in der Suche dann erscheint. Die Markentreue ist im Apothekenbereich mit Sicherheit besonders hoch, weil da ja auch immer die Gesundheit mit eine Rolle spielt und da will man eben ja keine Kompromisse eingehen. Ich habe einen Repricer bei mir, der versucht für mich den optimalen Preis zu finden, wobei das gar nicht kriegsentscheidend ist für mich. Es ist viel wichtiger, die vielen Nischen zu besetzen, die es da gibt, weil es eben sehr viele Produkte gibt, die Apotheken exklusiv oder apothekenpflichtig sind, die eben gar nicht bei Amazon gelistet sind oder wo ich ohne Konkurrenz meine Listung hinterlegen kann. Das ist sicherlich die eine Strategie in die Breite des Sortiments. Und die zweite ganz wichtige Strategie ist, welche Versandarten kann man anbieten? Welcher Versand ist eben in welche Regionen möglich? Und da bin ich eben auch offen für den Versand in ganz Europa oder auch in einige Staaten außerhalb Europas mit den richtigen Versanddienstleistern und eben mit der richtigen Geschwindigkeit und dem richtigen Preis.
Was motiviert denn Menschen aus dem Ausland in Deutschland Arzneimittel zu kaufen? Also ich weiß, in der Vergangenheit haben Freunde von mir immer im Spanienurlaub Ibuprofen gekauft, weil man es da, glaube ich, höher dosiert frei verkäuflich bekommen hat als in Deutschland. Gibt es das auch andersrum, dass Produkte in Deutschland frei sind, für die man in anderen Ländern Rezepte bräuchte? Oder warum sollte jetzt jemand aus dem Ausland bei uns etwas bestellen?
Also die Frage müsste ich meinen Kunden stellen. Das ist mir egal, warum die Menschen das bestellen. Ja, ich stelle nur fest, es gibt den Bedarf. Stell dir vor, deine Frau hat eine Sonnencreme und das ist die einzige Sonnencreme, die sie verträgt. Jetzt seid ihr in Spanien im Urlaub und du hast die Sonnencreme vergessen. Ja? Jetzt gibt's sie bei Amazon und da kostet es 12 Euro Versandkosten und die ist dann morgen im Hotel. Was tust du?
Ja, ja klar, den Urlaub retten.
Ja, den Urlaub retten. Und es gibt viele Menschen aus Deutschland, die irgendwo im Ausland leben oder eben sich im Urlaub befinden und die dann einen Bedarf haben. Oder viele Menschen, die mal in Deutschland gelebt haben. Oder nimm die Homöopathie, die kommt ja aus Deutschland. Und wenn du jetzt irgendwo im Ausland bist und möchtest die Original-Homöopathie haben, dann schaust du logischerweise bei einer deutschen Apotheke. Ja. Und das ist die Erläuterung. Ich war da vollkommen offen für das, was passieren wird, bin ich bis heute und ich probiere aus und schaue, was passiert und freue mich über das Ergebnis.
Ja, okay. Mit den Taktiken, die du beschrieben hast, was Verfügbarkeit und Preise und hohe Sortimentstiefe und Breite angeht, das sind ja alles Dinge, die jetzt auch die noch deutlich größeren reinen Online-Apotheken auch anbieten können. Ich erinnere mich, dass wir hier den Oliver Scheel von apo.com auch mal zu Gast hatten bei uns im Podcast. Da würde man jetzt erstmal vermuten, die sind noch einfach durch ihre Größe und das ganze Setup noch mal ein Stück potenter. Wie gelingt es dir denn trotzdem immer wieder an denen vorbeizukommen? Ist das, weil du dann eben sagen kannst, ich kann in bestimmten Regionen, kann ich es auch über Prime Now in 2 Stunden liefern?
Die großen Versandapotheken sind ja meine Geschäftspartner und sind weniger meine Mitbewerber oder Konkurrenten, weil die haben ein ganz anderes Setting. Also ich meine, da muss ich jetzt nicht in die Geschäftszahlen reinschauen von denen, das was die am Tag verbrennen, weil sie auf die große E-Rezept-Zukunft hoffen. Das ja ist schön, wenn ich das im Jahr verdiene. Ja, also das ist ein komplett anderer Ansatz und ich mache das ja nicht, um irgendwelchen Investoren Zahlen zu präsentieren, sondern ich mache das, was mir Spaß macht. Im Idealfall ist das natürlich wirtschaftlich. Und wenn ich heute beschließe, dass ich eben nach Singapur verschicke, dann muss ich da nicht erst nur die Rechtsabteilung fragen und meine Investoren fragen, ob denen das gefällt, dann kann ich das jetzt reinsetzen und das machen. Und es gibt mir eben eine eine Geschwindigkeit und eine Flexibilität, die die anderen nicht haben. Und bei aller Bescheidenheit muss ich feststellen, es gibt Dinge, die können die ganz einfach auch nicht, ja. Weil ich muss dir nicht erklären, wie komplex Amazon ist. Und ich habe einen großen Vorteil. Bei uns hausintern sind seit 2015 die gleichen Menschen am Hebel am Entscheiden. Ich habe einen genialen Partner, der für mich die Programmierungen macht, zu allen Schnittstellen in alle Bereiche. Ich habe meine Tochter, die mit mir von Anfang an da am Thema arbeitet. Und ich habe Mitarbeiter, die langjährig bei mir sind. Kannst du mir einen Amazon-Mitarbeiter nennen, der länger als 2 Jahre an der gleichen Position ist? Oder nimm eine der Industriefirmen. Da gibt es ständige Wechsel, weil eben dort die Menschen im Rahmen ihrer Karriereentwicklung mal eine Zeit lang irgendwo sein wollen. Und da habe ich den Vorteil, ich habe die Kontinuität und dadurch eben auch Wissen, das die anderen nicht haben können.
Ja, okay. Macht Sinn. Das geht ja bei euch so weit, dieses auch interne Aufbau von Amazon-spezifischem Wissen, dass ihr ja wie so eine kleine Art Inhouse-Agentur auch aufgebaut habt, richtig?
Mhm. Gut, das ist ja nicht mehr Inhouse, sondern es ist ja unabhängig. Meine Tochter ist Geschäftsführerin der Inspirax GmbH und die ist Dienstleister für die Firmen, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und das ist auch juristisch und auch von der Tätigkeit tatsächlich getrennt, weil als Apotheker darf ich ja nicht Werbezuschüsse für den Verkauf von OTC-Arzneimitteln einnehmen. Und da haben wir eine saubere Trennung. Andererseits kann natürlich meine Tochter Maria mit der Inspirax bestimmte Vorschläge mir machen, die ich dann umsetze in meinem Amazon-Account. Und es gibt uns eben Möglichkeiten, die ihr als Agentur nicht habt, weil ihr eben nicht direkt auf einen Händler zugreifen könnt. Ja.
Okay, verstanden. Ein Thema, über das man ja wahnsinnig viel lesen konnte in den letzten Monaten oder Jahren, muss man ja schon sagen, und du hast es eben auch genannt, ist das ganze Thema E-Rezept. Mhm. Also ich bekomme nicht mehr irgendwie den Ausdruck, mit dem ich dann in die Apotheke um die Ecke gehen muss, sondern ich krieg's, wenn ich es richtig verstehe, ja direkt auf meine Versichertenkarte gespielt und kann damit in die Apotheke gehen oder kann es eben auch online einlösen. Weil das noch so ein neues Thema ist, gib doch mal so ein bisschen deine Einordnung. Was glaubst du, wie das den Markt verändert und wo das vielleicht auch nochmal für den E-Commerce neue Potenziale öffnet?
Also du hast jetzt so schön gesagt, ich kann das auch online einlösen. So einfach ist es ja nicht. Wenn du es auf deiner Karte hast, auf der klassischen Gesundheitskarte kannst du es eben online nicht einlösen, weil du kriegst es von der Karte gar nicht runter. Das geht nur, wenn du eine relativ neue Gesundheitskarte hast, die du dann auch bei deiner Krankenkasse aktiviert hast, sodass du tatsächlich in der Gematik deine Verschreibung hast, die du dann über die Gematik-App in die Apotheke deiner Wahl schicken kann. Diesen Fall gibt's aber praktisch so gut wie noch gar nicht, weil eben kaum ein Verbraucher diese Technik beherrscht und die ist auch so komplex und mit deutscher Gründlichkeit abgesichert, dass sie auch technisch versierten Nutzern nicht unbedingt die Möglichkeit gibt, es zu nutzen. Das heißt, der übliche Fall ist, dass der Patient in der Arztpraxis den Schlüssel zu seiner Verschreibung auf seine Karte draufgeladen bekommt, dann geht er damit in die Apotheke, dort wird es wiederum in einen sogenannten Connector reingesteckt und dann kann die Apotheke das Rezept von dem Online-Tool der Gematik abrufen. Jeder Verbraucher hat prinzipiell auch das Recht, jeder Patient hat das Recht, die Verschreibung auch nochmal auf einem Blatt Papier mitzunehmen, wo dann ein QR-Code ist. Und diesen QR-Code kann man dann tatsächlich auslesen mit verschiedenen Apps der Versandapotheken, aber auch wir nutzen hier das am weitesten verbreitete System von gesund.de. Da kann man also die App runterladen, seine Apotheke auswählen und das abscannen. Und dann bekommt die Apotheke das Rezept digital vorab geschickt. Und dann kann die Apotheke sagen, wir liefern auch und kann dann eben das auch liefern. Und was jetzt neu dazugekommen ist ins Spiel, ist eben eine Technik, die mit NFC, Near Field Communication, arbeitet. Das heißt, der Chip auf der Gesundheitskarte kann auch abgerufen werden von einem Mobiltelefon, das wiederum dann eine App benötigt, das das ansprechen kann, um es direkt auszulesen. Das ist gerade in der Prüfung, da ist die Gematik gerade dabei, das freizugeben. Und ob das dann technisch funktionieren wird, wird sehr spannend sein, weil weder das Handy üblicherweise ausgelegt ist, Gesundheitskarten auszulesen, noch sind die Gesundheitskarten dafür ausgelegt, über NFC-Technologie ausgelesen zu werden. Es geht vielleicht technisch schon, aber jeder, der schon mal Probleme hatte, mit NFC irgendwas auszulesen, wird sich fragen, ob das funktionieren wird. Bei den wenigsten Handys ist außen markiert, wo der Sender ist. Ja, also auch das muss man wissen. Und es ist noch ein weiter Weg für die Versender, die da eben ja darauf bauen, dass das funktionieren wird. Ist noch ein weiter Weg, dass das dann wirklich in die praktische Nutzung geht. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, als halb digitaler Weg wird sich durchsetzen das Blatt Papier mit dem QR-Code oder voll digital der QR-Code, der in der Arztpraxis auf einem Bildschirm angezeigt wird, den man direkt abscannen kann in die App der Apotheke, mit der man zusammenarbeiten möchte.
Und hast du das Gefühl, wenn jetzt dieser nächste Schritt in der, ich sag mal, in der Usability, die jetzt ja im Moment noch so ein bisschen hakelig klingt, aber wenn das nochmal so ein bisschen mehr seamless wird, wäre das für dich und dein E-Commerce-Geschäft eigentlich gut? Oder würde das dann doch eher die großen Konzerne begünstigen, weil die dann halt doch die eigene App vielleicht besser entwickeln können und großflächiger distribuieren können? Also wäre das für die eigentlich der größere Treiber als für dich?
Also erstmal, die am meisten heruntergeladene App im Gesundheitsmarkt ist tatsächlich die von Shop Apotheke, aber an zweiter Stelle kommt schon gesund.de. Die ist also jetzt schon weit verbreitet und wird auch schon regelmäßig genutzt. In allen meinen Apotheken kommen da immer wieder Bestellungen rein für Ware aus dem Bereich von Freiwahl und OTC, aber du hast auch Rezepte. Man kann jetzt schon das Papierrezept als JPEG, als Bild schicken und dann kann es ausgelesen werden. Bei uns sogar mit OCR-Software direkt in die Kasse übernommen werden über unser Warenwirtschaftssystem. Und es gibt jetzt auch schon E-Rezepte, die auf dem Weg zu uns kommen. Stell dir vor, du bist beim Arzt oder dein Kind ist beim Arzt und hat Fieber und der Arzt schreibt ein Antibiotikum auf. Wo würdest du das bestellen? Aus den Niederlanden, wo es vielleicht in 3 Tagen kommt, oder in der Apotheke vor Ort, die es dir sogar noch heute nach Hause liefert. Ja, also ich habe 2005 schon auf einem Vortrag gesagt, dass die Zukunft des Versands insbesondere bei der Apotheke lokal sein wird, weil es ja logisch ist, dass die Lokalität den Vorteil hat, ökologisch, ökonomisch, ich bin schnell und es ist günstiger, wie das von irgendwoher kommen zu lassen. Und deswegen suchen die großen Versandapotheken ja auch Partner vor Ort. Drum sind wir auch Partner von Shop Apotheke und Doc Morris, weil die eben logischerweise, die können das Antibiotikum nicht, das Schmerzmittel können sie nicht schnell liefern. Die dürfen auch keine Kühlartikel. Die dürfen Kühlartikel, aber das ist natürlich extrem teuer, einen Kühlartikel über so weite Strecken zu transportieren. Und dann gibt's ja auch das Betäubungsmittel, das gar nicht im Versand geht, das nur durch den Boten zugestellt werden sollte. Das sind alles Themen, wo ich als Vorortapotheke einen Vorteil habe. Ja. Und ich muss ja auch nicht wie Shop Apotheke oder Doc Morris irgendwelche Umsatzzahlen erreichen, sondern mein Ziel ist es, mir so viel zu erhalten, wie mir der Versand wegnehmen könnte.
Ja. Okay, verstanden. Ich glaube, nach dem, was ich so höre, ist das ja mehr als gelungen bisher.
Bisher kann ich mich nicht beschweren, ja.
Lass uns nochmal nach vorne gucken. Du hast schon gesagt, dass du bei so ein paar Pilotprojekten von Amazon mit dabei warst, also ja, was wie Prime Now und da nicht nur eine örtliche Nähe hast, sondern ja auch Amazon, glaube ich, mittlerweile sehr gut kennst. Was glaubst du denn, wie Amazon in Deutschland sich in dem Bereich weiterentwickeln wird? Es gibt ja nun in so ein paar Auslandsmärkten, gibt es ja so erste Anläufe von Amazon Pharmacy. Siehst du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Amazon irgendwann auch mit einem wirklichen Apothekenprodukt in Deutschland starten wird? Oder ist das einfach allein schon regulatorisch eine so große Hürde, dass das auf absehbare Zeit nicht passieren wird.
Also so wie du es gerade formuliert hast, geht es ganz einfach nicht. In Deutschland geht nicht. Im deutschen Marktplatz, ja. Ich meine, die Zahl der Gerüchte, wann Amazon Shop Apotheke und oder Doc Morris oder Apodiscounter oder alle drei kaufen wird, kann ich gar nicht aufzählen, wie oft dieses Gerücht schon im Markt war. Ich sehe keinen Sinn dahinter, das zu tun. Ich glaube nicht, dass es kommen wird. Wenn es kommen sollte, dann ist es so. Ob es für Amazon dann eine gute Entscheidung gewesen ist, wird man sehen. Mein Ziel ist es, mich so breit aufzustellen, dass ich auch dann noch existieren kann. Ich persönlich glaube nicht, dass es stattfinden wird. Ich persönlich glaube nicht. Amazon entwickelt sich ja seit vielen Jahren bevorzugt in die Richtung Marktplatz zu sein und nicht selber zu versenden und am Marktplatzgeschäft Geld zu verdienen. Und man darf nicht unterschätzen, wie komplex Apotheke in Deutschland ist. Also wie viele komplexe Sachverhalte, zum Beispiel beim Einhalten der Krankenkassenverträge. Das kann man nicht einfach so machen. Ich sag hier schon seit Jahren, wenn ich gefragt werde, wenn es so kommen sollte, dann werde ich mich darauf einstellen. Und wenn es nicht kommen sollte, kann ich gut damit leben.
Ja? Verstanden. Dann lass uns doch, nachdem wir gute 40 Minuten da wirklich gehört haben, wie du echt Chancen suchst und siehst und da sehr, sehr unternehmerisch und mutig Dinge ausprobierst, nochmal auf die Audience meines Vortrags vor anderthalb Jahren gucken, wo mir so eine Reihe von Apothekern gegenüber saß, die da wirklich sehr, 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 sehr kritisch eingestellt waren und wo ich nicht diese Atmosphäre so gespürt habe, wie ich sie jetzt so bei dir höre. Mhm. Was glaubst du, woran liegt das? Weil den Weg, den du jetzt gehst, könnte ja auch fast jeder andere deutsche Apotheker gehen. In der Vergangenheit, aber im Zweifel ja heute auch noch. Mhm.
Nach dem Verständnis der meisten Apotheker sollte eben auch aus historischer Sicht der Heilberuf ganz klar im Vordergrund stehen. Und alles, was kaufmännisch ist oder zu kaufmännisch, wird eben dann als ja unanständig dargestellt. Wir müssen aber kaufmännisch denken, sonst sind wir nicht überlebensfähig als Apotheker. Und selbstverständlich ist es so, dass diejenigen, die eben dann kaufmännischer handeln als andere, von denjenigen, die es nicht tun, dann als Regelbrecher dargestellt werden. Im persönlichen Gespräch hat noch kein Apotheker mir gesagt, dass er das nicht gut findet, was ich mache. Im persönlichen Gespräch sagt jeder, dass er es spannend und toll findet und es auch ein bisschen schade findet, dass er selber da nicht in der Position ist. Ich bin sehr ernsthafter Heilberufler. Wenn ich in der Apotheke einen Kunden berate, betreue, dann mache ich das mit aller heilberuflichen Verantwortung. Ich weiß nicht, ob das in dem Podcast vorkommen soll, aber ich promoviere auch gerade an der Uni Marburg in einem ganz heilberuflichen Thema. Da geht es um die Adhärenz, also die Einnahmetreue der Patienten in der Statintherapie. Da werde ich irgendwann im Frühjahr sogar meine Verteidigung machen und dann werde ich ordentlicher Dr. Rianat sein. Das heißt, ich bin ernsthafter Heilberufler. Versuche aber die beiden Dinge miteinander zu verknüpfen, um eben beide Dinge ernsthaft zu leben. In der üblichen Beratungssituation in der öffentlichen Apotheke ist wenig Zeit für heilberufliche, ernsthafte Beratung. Das hat mich ja dazu gebracht zu sagen, ich muss das Thema Medikationsmanagement als Bestandteil der pharmazeutischen Betreuung ernsthaft angehen. In der Versorgung von Pflegediensten ist es wahnsinnig schwer, da den Überblick zu behalten. Und deswegen haben wir eine eigene Software programmiert, mit der wir das für unsere Pflegedienste machen, für unsere Pflegedienstpatienten machen, aber auch für die Patienten in der Apotheke. Und da gibt es ganz spannende Betätigungsfelder. Wir werden jetzt auch die stratifizierte Medizin mit dazu nehmen. Das ist eben die Überprüfung, ob die vom Arzt verschriebenen Medikamente aufgrund der genetischen Voraussetzungen, die ja die Enzyme des Patienten kodieren, überhaupt wirken können und richtig dosiert sind. Das heißt, da müssen wir aus meiner Sicht als Apotheker und Heilberufler hin, eben die technischen Möglichkeiten, die Weiterentwicklung intelligent nutzen und nicht meinen, ich bin ein guter Heilberufler, weil ich mir eine Viertelstunde Zeit nehme für die Oma Müller. Die braucht die Viertelstunde, aber das Problem ist, wir bekommen sie nicht bezahlt. Das heißt, wenn ich guter Heilberufler bin im klassischen Sinne und mir die Zeit nehme für die Beratung der öffentlichen Apotheke, tue ich ein gutes Werk, aber ich kann davon keine Gehälter bezahlen. In diesem Zwiespalt befinden sich viele meiner Kollegen und die sagen, sie wollen nicht ab von dem alten Denken. Und dann sage ich, das ist schön, dass ihr so denkt, aber unter Umständen könnt ihr das nicht bezahlen. Und das ist politisch, gesellschaftlich offensichtlich so gewollt. Und das kann ich jetzt beklagen und sagen, okay, dann schimpfe ich und gehe zum Demonstrieren. Oder ich kann sagen, ich nutze die Situation und mache das Beste daraus. Wenn jetzt dann auch noch die künstliche Intelligenz dazu kommt, entschuldige, das muss ich noch sagen, ich behaupte, dass heute schon ein gut programmierter Avatar in der Apotheke ein intelligenteres und emotionaleres, einfühlsameres Beratungsgespräch führen kann, wie der gestresste Apothekenmitarbeiter, der jetzt schon den 100. Kunden heute bedient und an Feierabend denkt. Ja.
Okay, ich wollte gerade eben sagen, ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Ich ja. ahne die letzten 20 Sekunden zum Thema KI. Damit wirst du bestimmt für Diskussionen unter deinen Apothekerkollegen sorgen. Mhm. Ich bin gespannt, was uns da an Feedback erreicht. Ich fand das eine richtig, richtig starke Folge mit wirklich super guten Insights. Auch eine Folge, die wirklich Mut macht. In Märkten, die vielleicht nicht so ganz einfach sind, die ein gutes Stück reglementiert sind, ja auch an vielen Ständen aus guten Gründen, da irgendwie sein unternehmerisches Wohl zu suchen und irgendwie Chancen zu ergreifen. Also ich finde, genau da kann diese Folge total viel Mut machen. Ich fand das ja ganz, ganz tolle Insights und wir sind gespannt zu gucken, wie sich dieser Markt weiterentwickelt. Und auch, wie sich so eure unterschiedlichen Aktivitäten da entwickeln und wann es dann den KI-Chatbot als Beratungstool gibt. Also von daher, vielen Dank für die Insights in das E-Commerce-Geschäft der Bienenapotheke und schöne Grüße nach dich an München. Wenn ihr mehr zu Michael und der Bienenapotheke, aber auch zu allen anderen Podcast-Themen erfahren wollt, vielleicht ja auch nochmal die Folge mit apo.com und dem Oliver Scheel anhören wollt, um so einen anderen Blick auf das Thema Online-Apotheke zu bekommen, dann findet ihr alles das unter amazon.de/podcast. In diesem Sinne, Michael, vielen Dank und Servus.
Ich danke. Ja, Servus zurück. Oder soll ich jetzt Moin Moin sagen? Nein, Servus.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.